mit 37 Jahren ist so gefühlt immer mit den ganz großen Erfolgen Schluss. Also Federer hat seine letzten Grand Slam mit 36 Jahren und 5 Monaten gewonnen. Nadal war genau 36 Jahre und Djokovic war damals 36 Jahre und 4 Monate alt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crosscourt. Wir melden uns mit einem Update zu den French Open, denn da ist einiges los gewesen, seit ihr die letzte Podcast-Ausgabe gehört habt. Die Halbfinals stehen vor der Tür und darum soll es heute unter anderem gehen. Um aber kurz das Offensichtliche vorwegzunehmen, ich bin natürlich nicht Dennis Heinemann, der ist leider kurzfristig heute verhindert, deshalb darf ich ihn heute vertreten. Ich bin Sophie Affelt, aber gute Nachrichten für euch, auf den Tennisexperten von Sport1 müsst ihr heute nicht verzichten, wobei das auch erst gar nicht so sicher war, denn Stefan Schnürle war ja in Paris vor Ort und hatte es auf dem Rückweg nicht ganz so leicht. Er hat es aber zum Glück am Ende dann doch geschafft, was mich sehr freut. Moin Stefan.
Hallo Sophie, hallo auch an unsere Hörer. Ja, es war gestern doch etwas schwieriger mit der Heimfahrt, um es nett zu formulieren. Also klar, aufgrund der Überschwemmungen in Süddeutschland, viele Züge fielen komplett aus, teils Schienenersatzverkehr und so weiter fiel auch noch aus. Aber ich kam dann doch spät abends noch heim und will mich auch gar nicht beklagen. Ich weiß ja, viele andere Menschen hat das deutlich härter betroffen. Deswegen, ja, lass uns zu den French Open schauen. Dort hatte ich eine schöne Zeit, trotz des Regenwetters. Und ich werde am Montag noch ein bisschen mehr von den Eindrücken in Paris erzählen. Aber heute wollen wir uns ja dann doch aufs aktuelle Geschehen beschränken. Und da erstmal ein großes Dankeschön fürs kurzfristige Einspringen, Sophie. Viele unserer Hörer kennen dich ja vielleicht noch nicht so. Daher erzähl doch erstmal, was du so machst und so deinen Bezug zum Tennis.
Ja, das mache ich natürlich gern. Ich bin aktuell genau wie Stefan auch bei Sport1 tätig und habe dort in der Redaktion vor einigen Monaten mein Volontariat begonnen. Und einer meiner inhaltlichen Schwerpunkte, oder sagen wir vielleicht Vorlieben, ist eben auch Tennis. Ich habe zuvor unter anderem schon auch ein Praktikum beim Tennismagazin gemacht. Das ist also so ganz knapp zusammengefasst mein Bezug zu dieser Sportart, über die wir jetzt sprechen wollen. Denn es soll ja nicht um mich gehen, sondern eben um die French Open. Vielleicht für euch da draußen kurz zur Einordnung. Wir nehmen diese Folge am Mittwochabend nach den letzten Viertelfinals der Damen auf. Das Match von Alexander Zverev gegen Alex de Minaur steht aus unserer Sicht aber gleich noch erst an. Aber keine Sorge, die Analyse dazu und auch unsere Favoritentipps bekommt ihr gleich zu hören. Den Teil werden wir dann einfach nachher aufnehmen und einschieben. Und später reden wir dann natürlich auch noch über die große Nachricht vom Dienstag, dass Novak Djokovic verletzungsbedingt aus dem Turnier rausziehen musste. Wir wollen aber starten, Stefan, mit einem Spieler, der genau davon profitiert hat. Das ist nämlich Jannik Sinner, der dadurch am Montag die neue Nummer 1 in der Weltrangliste wird, als erster Italiener überhaupt. Das war also ein sehr historischer Moment oder wird es dann am kommenden Montag. Wenn wir jetzt mal die Zeit um einige Monate zurückdrehen und auf die Sandplatzsaison 2023 schauen, dann kann man, glaube ich, sagen, dass man damals jetzt nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass das ein Jahr später passieren würde. Ist es für dich verdient, dass Jannik Sinner diese Position ab Montag einnehmen darf?
100%ig. Also klar, es ist jetzt unglücklich gelaufen, wie es dann letztendlich fix wurde durch die Verletzung von Djokovic, du hast es erwähnt. Aber Sinner war in diesem Jahr, wenn er nicht gerade verletzt war, klar der beste Spieler. Wäre meiner Meinung nach so oder so am Montag die neue Nummer 1 geworden, weil Djokovic selbst, wenn er den Titel gewonnen hätte, wäre er abhängig gewesen von Sinners Abschneiden. Und ich glaube auch nicht, dass Djokovic die French Open gewonnen hätte nach den zwei Marathonschichten, abgesehen davon. Also nicht gegen den Alcaraz oder Sinner in dem möglichen Finale. Die Frage war daher wirklich eher schon, wann wird er die Nummer 1? Also das geht ja schon seit Wochen so. Er hat wenig Punkte zu verteidigen in dem Zeitraum. Und es ist, wie du angedeutet hast, echt beeindruckend und fast schon verrückt, wenn man zurückblickt, von wo Sinner da vor anderthalb Jahren noch herkam, also Februar 2023, da stand er auf Platz 17 der Weltrangliste, ist jetzt auch nicht so ewig her. Selbst Ende September nach den US Open war er noch Nummer 7 und ich hatte ihn ja nach den French Open letztes Jahr, also zweite Runde gegen Altmaier verloren, hat auch schon recht deutlich kritisiert, weil mir da seine Aussagen nicht so gefallen haben, aber es gab doch Ansagen, klare Ansagen von seinem Team damals und es geht seitdem wirklich nur nach oben und ja, seit Herbst ist er eigentlich ein neuer Spieler, hat ein komplettes Spiel, ist weniger schwankend auch als ein Alcaraz, was ihn nicht unbedingt zum besseren Spieler gleich macht, aber für die Weltrangliste kann das natürlich schon ein Vorteil sein. Was ich noch auf auffällig finde, er hat im vergangenen Jahr die Aufschlagbewegung verändert, hat jetzt einen der besten auf der Tour, ist da auch Alcaraz ein bisschen enteilt und auch sein zweiter Aufschlag ist, anders als bei vielen anderen Spielern, kaum angreifbar. Und wie oft er sich da, gerade in brenzligen Situationen, darauf verlassen kann, auf diesen Aufschlag und damit freie Punkte enthält, das ist schon fast Djokovic-esk. Da geht es auch nicht darum, 20 Asse pro Match zu schlagen, aber in wichtigen Momenten diese freien Punkte zu kriegen, das schafft Zinner zuletzt wie kaum ein anderer. Und wenn wir kurz noch auf die Frage zurückkehren, ob das mit der Nummer 1 berechtigt ist. Ich meine, er hat Djokovic auch mehrmals auf dem Weg zu dieser Nummer 1 ja geschlagen. Also auch wenn ihm Davis Cup Sieg jetzt keine Punkte eingebracht hat, aber auch mit den Siegen steht es für mich außer Zweifel, dass er da zu Recht vorne ist und er das jetzt nicht geschenkt bekommen hat. Siehst du es anders?
Nee, im Großen und Ganzen bin ich da absolut bei dir. Ich finde, er ist auch nicht nur konstanter in seinem Spiel geworden, sondern auch deutlich variabler nochmal. Da war er auch nicht unbedingt für bekannt vorher, aber auch das hat er seit letztem Herbst wirklich deutlich verbessert. Also scheint auch wirklich so, als würde diese Zusammenarbeit mit Darren Cahill ihm sehr, sehr gut tun, der ja seit Sommer 2022 schon dabei ist und ja auch unter anderem Simona Halep schon zur Nummer 1 der Welt mitgemacht hat. Also auch der hat da sicherlich seinen Anteil dran. Man muss natürlich jetzt schauen, wie lange er diese Position behalten kann, denn er hat
Agassi und Hewitt hat er auch zur Nummer 1 gemacht. Sorry, absolut, also es sind gerade vier Spieler, die er zur Nummer 1 gemacht hat. Das ist jetzt schon ein Herausstellungsmerkmal von ihm, ja.
Absolut, genau. Das ist natürlich schon ein bisschen länger her, aber ja, über eine weitere Zeitspanne wirklich viele Spieler nochmal auf ein neues Niveau gehoben. Aber bei Sinner ist jetzt eben die Frage, wie lang kann er diese Position auch halten, denn er hat wirklich viele Punkte zu verteidigen, unter anderem ja das Halbfinale in Wimbledon demnächst, ein Finale bei den ATP-Finals, das Masters in Kanada hat er noch gewonnen letzten Herbst, also da muss er auf jeden Fall schauen, dass er diese Leistung auch mehr oder weniger wiederholt, aber ja, Stand jetzt auf jeden Fall verdient für mich, weil er eben seit Monaten insgesamt der beste und vor allem auch der konstanteste Spieler war. Trotzdem, Stefan, er hat auch gesagt, Nummer 1, schön und gut. Ich habe aber auch bei dem Turnier schon noch ein bisschen was vor. Das Halbfinale gegen Carlos Alcaraz steht an. Du hast den ja eben schon ab und zu erwähnt und die Vergleiche zu Sinner auch gezogen. Bei beiden gab es ja vor dem Turnier große Fragezeichen, was den körperlichen Zustand anging. Bei Sinner wegen der Hüfte, bei Alcaraz wegen des Ellbogens. Bis jetzt scheint es allerdings beide nicht so richtig beeinträchtigt zu haben. Wie hast du die Leistung bislang gesehen in diesem Turnier? Und was versprichst du dir auch von dieser Begegnung?
Ja, also ich finde auch, das Wichtigste ist, dass man diese körperlichen Beschwerden bisher nicht gesehen hat. Wobei ich eine kleine Einschränkung schon machen möchte, weil es wurde noch nicht richtig in einem richtig, richtig harten Match getestet. Die sind beide doch insgesamt eher entspannt durch das Turnier gecruised, weil sie einfach zu gut für ihre Gegner waren. Sinner habe ich gegen Gasquet im Stadion auch gesehen. Da fand ich im dritten Satz kurz schon mal, dass er sich zwischen den Ballwechseln für 10 Minuten eher vorsichtig und auch unrund bewegte. Das war definitiv ein bisschen anders als zuvor, aber habe ich seitdem jetzt nicht mehr so gesehen. Und die Frage ist halt wirklich, wie würde das nach 4 Stunden aussehen, falls ihn Alcaraz dazu bringt. Und ja, gegen Montea, dass ich mal an Satz lang irritieren lassen, klar, von dessen ungewöhnlicher Spielweise, aber er ist da schon auch ein bisschen wie Djokovic. Er lernt da draus, er weiß, wie er damit umgeht, drückt da nicht mehr den Panikbutton, sondern macht dann oder meint jetzt, okay, jetzt muss ich nur noch auf superschnelle Winner oder sonst was gehen, bleibt ganz ruhig und übernimmt dann einfach nach und nach die Initiative, sucht da nach einer Lösung und das macht er inzwischen echt gut, auch gegen Dimitrov, als es dann im dritten Satz eng wurde. Im Tiebreak hat er dann einfach kurz wieder aufs Gaspedal gedrückt und das dann gewonnen. Und da ich habe bei ihm halt, und das ist auch bei Alcaraz so, immer das Gefühl, sie könnten eigentlich noch was drauflegen, wenn es wirklich notwendig wäre. Da war ich auch gegen Jesper de Jong bei dessen Zweitrundenspiel im Stadion. Da wirkt er für mich noch alles andere als souverän. Die ersten zwei Sätze okay, aber vierten Satz dann Glück gehabt, dass Tank von de Jong wirklich leer war. Also da war ich noch nicht so überzeugt, aber seitdem gefällt er mir deutlich besser. Ich glaube, dass am Anfang einfach noch diese Armprobleme ein bisschen in seinem Kopf rumgespukt haben. Das hat er ja auch, haben wir euch in der letzten Folge auch vorgespielt, dass er das noch erwähnt hat. Aber irgendwie scheint sich das jetzt gelöst zu haben. Er trägt zwar noch dieses Armsleeve da, aber auch hier gilt, glaube ich, ähnlich wie bei Sinner. Wir müssen halt mal schauen, wie es nach 4 Stunden aussieht. Ob sich dann was bemerkbar macht. Er spielt auf alle Fälle wieder voller Selbstvertrauen. Er lächelt mehr. Das hat ja auch Mats Wielander im On-Court-Interview angesprochen. Und klar, Duelle mit Tsitsipas machen ihm sowieso Spaß. Das wissen wir ja alle, weil da weiß er, dass er eh gewinnt. Und das hat er auch gezeigt. Also wie er halt beim Return einfach die schwache Rückhandseite von Tsitsipas immer findet, das ist schon faszinierend. Das fällt anderen nicht so leicht. Und er ist halt auch so schnell in Ballwechseln. Tsitsipas schafft es einfach nicht, da konstant mit seiner Vorhand das dominieren zu können und wird da halt immer wieder erwischt. Und wenn er dann noch so serviert wie in den ersten anderthalb Sätzen gegen Tsitsipas, was ich auch eine deutliche Steigerung fand, dann hat er, oder sehe ich ihn sogar gegen Sinner einen Tick vorne auf dem Untergrund. Aber Sinner ist eben der stabilere. Und Alcaraz hatte jetzt bei den letzten zwei Grand Slams gegen Medvedev und Zverev schon zwei Auftritte, die für mich ein bisschen schwerer erklärlich waren. Und wenn er die ersten zwei Sätze da wieder so spielt, dann glaube ich nicht, dass er eine Chance gegen Sinner hat. Also mal gucken. Ich freue mich auf alle Fälle riesig auf das Duell.
Ja, ich mich in der Tat auch. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein richtig schönes Fünfsatzmatch wird eventuell. Ich sehe es auch sehr ausgeglichen. Das zeigt auch der direkte Vergleich, habe ich eben mal rausgesucht. 4-4 steht es da. Aktuell, ich glaube, das spiegelt es auch ganz gut wider. Und ich bin ehrlich, ich hätte das Match eigentlich auch ganz gern im Finale gesehen. Das hat der Turnierbaum jetzt natürlich nicht hergegeben, aber ich glaube, das kann auf jeden Fall Spaß bringen. Du sagst es schon, Alcaraz ist natürlich auf Sand an sich noch mehr zu Hause. Ich glaube aber, dass Sinner vielleicht ja sein Niveau, sein hohes Niveau einfach konstanter durchhalten kann als Alcaraz. Hattest du ja auch gerade schon angedeutet, aber ich habe trotzdem... Ja, oder was heißt trotzdem generell Hoffnung auf ein sehr gutes Match, so oder so. Und gutes Match ist ein Stichwort, denn ob auch Zverev gegen Demirnor ein gutes Match geworden ist, das wissen wir ja Stand jetzt noch nicht. Wir werden das aber gleich besprechen. Wir machen nämlich jetzt an dieser Stelle den angekündigten Cut, schauen uns das Match an und hören uns dann mit der Analyse nach einem kleinen Zeitsprung hier wieder. So schnell geht's, da sind wir schon wieder jetzt am für uns späten Mittwochabend, kurz vor Mitternacht genauer gesagt. Das Match ist soeben zu Ende gegangen und Alexander Zverev hat es tatsächlich geschafft. Er steht zum vierten Mal in Folge in Paris im Halbfinale. 6-4, 7-6, 6-4 hieß das Ergebnis am Ende gegen Alex de Minaur. Lass uns gar nicht lange drum rumreden, Stefan. Wie fällt dein Fazit zum Match aus? Was war ausschlaggebend deiner Meinung nach?
Ja, der wahnsinnige Kampfgeist von Zverev vor allem. Also Demirnor muss sich in dem Match auch einige Vorwürfe machen, da kommen wir gleich dazu. Ich möchte trotzdem vorwegschicken, dass mich die Entwicklung von ihm seit einem halben Jahr sehr beeindruckt. Die irre Geschwindigkeit, diese Beinarbeit, das hat er ja schon immer, das kennen wir von ihm, aber er hat jetzt mehr Power in den Schlägen, sein Aufschlag ist besser als früher. Und ich dachte zu Matchbeginn auch, es wird ein langer Abend für Zverev, weil da war die Beinarbeit noch nicht ganz da. Dann hat er schnell gefunden. Demirnor hat ihm dann das entscheidende Break im ersten Satz da mit Doppelfehler geschenkt und das hat sich bei ihm so ein bisschen durchs Match gezogen. Also auch als Zverev zum Matchgewinn aufschlug, hat er nochmal gute Chancen bei 15-30 und die er dann nicht ergriffen hat. Und für mich war dann aber der entscheidende Satz natürlich der zweite. Klar, da sah Demirnor echt frischer aus, fand ich. Zverevs Vorhand hat da deutlich gewackelt. Aber was halt bei Zverev so beeindruckend heute wieder war, wie er sich mit unglaublichem Kampfgeist, natürlich auch dem Aufschlag, ein Thema, aber auch mit seinem Kampfgeist, einfach im Spiel gehalten hat. Hat über 70% erste Aufschläge gebracht, was ihm wirklich gerettet hat, weil er damit sehr viel gepunktet hat, während er über den zweiten, ja, ich glaube, knapp 40% waren es, wo er Punkte gemacht hat, während Demirnor wirklich kaum Erste brachte, aber das auch nicht brauchte, weil er einfach in den Ballwechseln dominanter agierte. Also gerade im zweiten Satz war das der Fall. Aber Demirnor hat da so viel liegen lassen in dem Satz. Also Satzball bei 5-6, okay, da hat er ein bisschen Pech mit der Netzkante, ist dann aber auch zu passiv geworden, dann im Tiebreak 4-0 geführt, wo er dann Zverev mit einem wilden Slice wieder reinholt und danach 5-3 mit der Rückhand gepatzt, bei 5-4 noch wilder mit der Vorhand, bei 5-5 gibt es diesen epischen Ballwechsel, wo Zverev, wie gesagt, seinen grandiosen Kampfgeist zeigt, aber Demirnor am Ende trotzdem sich einfach nur für die richtige Ecke entscheiden muss. Und bei Satzball war es dann wieder ein wilder Vorhandfehler von ihm. Also den Satz hat Demirnor weggeschenkt, man kann aber auch sagen, Zverev hat ihn gestohlen, weil Demirnor konnte natürlich nur nervös werden, weil Zverev trotz aller Probleme, die er da hatte, einfach immer weiter kämpfte und nicht locker ließ. Und im dritten Satz hat sich dann wirklich ein bisschen gedreht, weil im zweiten Satz dachte ich echt, okay, Zverev ist ja klar der plattere Spieler, aber der Tiebreak hat ihn beflügelt. Demirnor hat mehr wilde Fehler gemacht dann, wurde dann selbst ein bisschen müde, hatte ich das Gefühl, hat ihm dann auch einen Break geschenkt mit 3-4 Unforced Error. Zverev konnte das ja dann nicht sofort ausservieren, hat aber auch da diesen Rückschläge, die bringen Zverev einfach nicht mehr raus. Er hat da jetzt nicht den Kopf gesenkt oder gehadert, sondern hat weitergemacht und dann eben zum Matchgewinn gebreakt. Und das war für mich halt der Unterschied. Also es war enger, als das reine Dreisatzergebnis ausdrückt, aber es geht so in Ordnung, weil Zverev bei den entscheidenden Punkten einfach cooler war als Demenor.
Wir waren ja auch gemeinsam bei dem BMW Open in München im April und haben ihn dort auch auf der Pressekonferenz gefragt, ob dieses Turnier, diese French Open, die beste Chance auf einen Grand-Slam-Titel für ihn sein werden, weil es vor dem Beginn eben so offen schien wie lange nicht mehr. Er wollte sich damals nicht so richtig drauf festlegen. Wie siehst du die Chancen aktuell für ihn? Jetzt steht ja erstmal die Wiederauflage des letztjährigen Halbfinals gegen Casper Ruud an.
Ja, die Chancen sind immer noch gut, größer wie bei vielen anderen Grand-Slams. Ich sehe ihn nicht als Top-Favorit, aber tippen tun wir ja gleich noch. Es war auf jeden Fall extrem wichtig, dass er in drei Sätzen durchgegangen ist, gerade mit den Anstrengungen zuvor. Klar waren auch diese drei Sätze gegen Demenor anstrengend, aber wenn er jetzt fünf gebraucht hätte, sage ich ehrlich, dann hätte ich ihm keine Chance gegen Casper Ruud gegeben im Halbfinale, weil er hat jetzt zuvor gegen viele Kräfte gegen Kriegsbohr schon gelassen, auch gegen Rune. Ich meine, gegen Kriegsbohr war er mit Doppelbreak im fünften Satz hinten. Auch da wieder überragender Kampfgeist und natürlich hat der Niederländer auch ein bisschen gewackelt, so ehrlich muss man da sein. Aber er hat eben Zverev über die Jahre gelernt, wie er so ein Fünfsatzmatch wirklich handeln kann. Er gibt nichts verloren. Und klar, mal schauen, gegen Ruud wird es jetzt schon nochmal einen Tick schwerer. 2-2 ist die Head-to-Head-Bilanz. Letzten beiden Duelle hat beide Ruud gewonnen. Und klar, man denkt jetzt als erstes auch, es ist ja praktisch die Neuauflage vom Halbfinale des Vorjahrs in Paris, wo Zverev ja beim 3-6, 4-6, 0-6 wenig Chancen hatte. Ich glaube, das war damals dann schon Zverev auch noch nach seiner Verletzung. Er ist da jetzt auf einem anderen Level, das würde ich jetzt nicht wieder erwarten. Im Eurosport-Interview eben wollte er nicht wirklich antworten, warum es diesmal anders wird. Aber er darf halt einfach nicht so schon teilweise passiv agieren, wie es dann gegen Kriegsbohr und Rune teilweise zumindest der Fall war. Weil wenn er Ruud mit der Vorhand diktieren lässt, dann wird das für ihn kein gutes Ende nehmen. Die ist einfach besser von dem. Zverev hat dafür den besseren Aufschlag. Auch ich finde, die Rückhand ist bei Zverev einfach super stabil, auch wenn sich Ruud da verbessert hat. Also auch er zieht jetzt auch mal die Linie runter mit der Rückhand. Das braucht er gegen Zverev, weil er kann jetzt nicht ewig da in Cross-Duellen gehen. Das wird für ihn nicht gut enden. Ich habe Ruud ja auch zweimal in Susan Longlen gesehen. Beide Male dachte ich im zweiten Satz, was ist mit dem los? Hat er das Tennisspielen verlernt? Aber er kriegt dann auch wieder die Kurve und den Rest des Matches hat er echt jeweils gut gespielt. Also er sollte mehr Kraftreserven haben, hat jetzt weniger gespielt. Aber klar kann so eine Pause durch dieses ausgefallene Match gegen Djokovic auch einen aus dem Rhythmus werfen. Also ich bin sehr gespannt. Wenn ich mir seine Tiebreak-Bilanz von 23-2 in Paris anschaue, würde ich einfach ihm raten, hey, schau, dass du in Tiebreak kommst. Das kann helfen, wobei Ruud ja in dem Jahr auch in Paris beide gewonnen hat. Ich freue mich einfach. Ich glaube, dass es wirklich ein interessantes und gutes Match wird.
Dann kannst du doch direkt auch einfach anschließen und deine Tipps fürs Halbfinale auch direkt abgeben, bevor ich meinen jetzt vorwegnehme. Meine Meinung sage ich dann gleich noch.
Ja, klingt jetzt fast schon floskelhaft, aber ich habe auch immer gesagt, wenn ich mir recht sicher war und es klare Favoriten gibt, in dem Fall sehe ich es ehrlich nicht. Ich muss ja auch keine künstliche Spannung erzeugen, wir übertragen ja nichts. Ich bin wirklich bei beiden Matches sehr gespannt. Ich habe da keinen klaren Favoriten. Es ist Bauchgefühl. Wie ich schon angedeutet habe, auf Sand gehe ich einfach dann doch mit Alcaraz gegen Sinner knapp. Auch wenn es am Ende vielleicht auch eine Frage ist, welcher Körper besser hält. Zverev gegen Ruud ist auch total offen für mich. Ich weiß halt nicht, ob diese kleine Pause durch das Nichtspielen gegen Djokovic Ruud sogar ein bisschen aus dem Rhythmus bringt. Ich sage jetzt einfach spontan Zverev und im Finale tippe ich dann aber auf Alcaraz.
Okay, trifft sich ganz gut, kann man sagen, für die Spannung auch in unserem Sport 1 internen Duell dann sozusagen, was das Tippen betrifft. Alcaraz Sinner habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Ich glaube, es wird ein enges Match, sehe am Ende, aber Sinner aufgrund der Konstanz vorne. Zverev und Ruud an sich, wenn beide in guter Form sind, ist es, glaube ich, wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Vor dem Turnier hätte ich Zverev, glaube ich, auch noch favorisiert. Jetzt, wo ich das aktuelle Match gesehen habe und ich fand, er wirkte da schon ab und zu ein bisschen müde, bin ich dann doch eher auf der Seite von Ruud aktuell. Vor allem eben aufgrund dieser Ruhepause, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass sie ihn nicht rausbringt. Klar, Ruud hat auch viel gespielt in letzter Zeit. Er hat ja unmittelbar vor den French Open auch noch in Genf da aufgeschlagen und war da ja auch im Finale, hat den Titel da geholt. Von daher ist er vielleicht auch ein bisschen müde langsam, aber ja, im Zweifel sehe ich, glaube ich, Rüd einfach vorne. Es kommt halt sicherlich auch darauf an, wie Zverev es vielleicht schafft, ihn ein bisschen in die Rückhandduelle auch zu verwickeln. Das ist nun mal Zverevs große Waffe und bei Rüd eben mit die größte Schwäche. Aber es muss ihm halt auch erstmal gelingen. Von daher, ja, mein Finale Rüd gegen Sinner. Im Finale würde ich dann aber in der Tat auf den Italiener setzen. Die beiden haben seit 3 Jahren, glaube ich, nicht mehr gegeneinander gespielt. Von daher gibt es da nicht so wirklich viele Anhaltspunkte. Wäre natürlich bitter für Rüd, wenn er zum 3. Mal in Folge scheitern würde im Finale. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es so kommt.
Ja, dann haben wir auf jeden Fall ein spannendes Duell auch intern. Also ich kann mir das auch absolut vorstellen. Ich glaube wirklich, dass es 2 sehr spannende und offene Halbfinals werden.
Ja, halten wir so fest, schauen, was draus wird. Und damit beenden wir unseren kleinen Einschub hier und machen weiter im Programm. Weiter geht's am frühen Mittwochabend jetzt wieder. Bevor wir uns gleich Novak Djokovic widmen, möchte ich kurz noch einen anderen Spieler erwähnen, der sein Viertelfinale zwar bestreiten konnte, dort aber ausgeschieden ist. Und das ist Stefanos Tsitsipas. Der hatte ja vor einigen Monaten ja eine sehr schwere Phase, hat viele frühe Niederlagen kassiert. Mit dem Wechsel auf Sand kamen dann allerdings auch die guten Ergebnisse wieder, unter anderem ja mit dem Titel dann auch bei Masters in Monte Carlo. Und bevor Paris losging, hatte er eine Sandplatzbilanz von 17-3 in dieser Saison. Das ist also schon ordentlich, würde ich sagen. Und trotzdem, Stefan, war er im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz, das ist eben schon oder vorhin ganz kurz angedeutet, da war er absolut chancenlos und hat überhaupt keine Lösung gefunden. Hättest du da mit der Form der vergangenen Wochen mehr Gegenwehr erwartet?
Bedingt. Ich glaube, das Matchup ist für ihn einfach ein Albtraum. Er wirkte ja auf der Pressekonferenz danach ratlos. Also klar, es ist auf der einen Seite irgendwie eine verpasste Chance, weil ich sehe nicht, wie er mit der Rückhand außerhalb von Roland Garros bei einem anderen Grand Slam irgendwie was gewinnen will, groß. Dazu sind die anderen, glaube ich, dann auf Rasen und Hartplatz doch noch ein Stückchen besser als er. Aber wie gesagt, ich finde, er kann sich bedingt was vorwerfen, weil es ist halt Pech dafür ihn, dass ein Alcaraz rechtzeitig fit wurde. Der zeigt ihm halt sein natürliches Limit auf. Tsitsipas kann sich da, glaube ich, auf den Kopf stellen. Wenn Alcaraz halbwegs seine Leistung bringt, weiß ich nicht, wie er das mit seinem Spiel gewinnen will. Klar kann er auf Sand an sich, deswegen du hast die gute Bilanz angesprochen, viele seine sonstigen Probleme mit der Rückhand verstecken. Ich habe ihn ja auch in den Runden zuvor gegen Chang und Analdi im Stadion gesehen und da sieht diese Rückhand teilweise dann wirklich auch mal großartig aus, wenn er die Zeit hat. Die sieht dann überhaupt nicht wie ein Problem aus. Aber dann gibt es halt so Duelle wie gegen Alcaraz, da siehst du es dann wieder. Der ist halt schnell, der erwischt Tsitsipas oft auf dem falschen Fuß. Wir haben die Return-Probleme, die wir davor auch lange nicht gesehen haben, gegen Alcaraz dann wieder gesehen. Ich glaube, er hatte 20 allein Return-Fehler, was halt auch zu viel ist. Und wie ich schon erwähnt habe, Alcaraz zeigt ihm halt einfach seine natürlichen Limits auf. Ob es jetzt smart ist, sich im Doppel-Mixed auch noch anzumelden, wenn du ernsthaft einen Grand Slam gewinnen willst, da habe ich meine Zweifel. Das gab jetzt in dem Fall nicht den Ausschlag natürlich, weil er hat ja dann auch das Liebesmix mit Badosa ausfallen lassen. Trotzdem finde ich, auf Rasen kann er es von mir aus machen. Da weiß er, dass er eh nicht um den Titel spielt. Aber auf Sand würde ich es ihm eher abraten. Klar, jetzt ob Doppel machte noch Sinn, weil er sich natürlich jetzt mit seinem Bruder für Olympia qualifiziert hat. Von der Seite verstehe ich es. Aber jetzt mal langfristig gedacht, würde ich es ihm nicht raten, wenn er wirklich da ernsthaft an den Titel denkt. Und ja, trotzdem war es an sich eine gute Sandplatzsaison. Und ja, jetzt Wimbledon, wie gesagt, sehe ich in weniger Chancen. Aber bei Olympia sollte er mit Best of Three schon zu den Medaillenkandidaten gehören, für mich. Da muss er halt einfach drauf hoffen, dass er nicht zuvor auf Alcaraz trifft.
Ja, da wird er eher drauf hoffen und ich glaube, viele andere in der Tat auch. Noch kurz zur Ergänzung, weil du das Doppel angesprochen hast, da stehen er und sein Bruder Petrus aktuell im Viertelfinale. Das haben sie auch vorhin erreicht und damit auch eben die Olympia-Quali, wie du schon richtig sagtest. Also da ist dann doch noch ein Erfolg auch bei diesem Turnier drin, auch wenn es im Einzelleben dann jetzt nicht zu mehr gereicht hat. So viel zu Stefanos Tsitsipas. Wir kommen jetzt nach schon mehrfacher Ankündigung dann doch zu dem Spieler, der das Viertelfinale gar nicht erst bestreiten konnte, nämlich eben Novak Djokovic. Es war die große Nachricht dieser Woche. Der Serbe wird seinen Titel nicht verteidigen können. Ein Meniskusriss bzw. Anriss im Knie ist die Diagnose. Das ist richtig bitter, Stefan, zumal er in diesem Turnier ja auch schon die ein oder andere beeindruckende Leistung sowohl körperlich, aber auch mental gezeigt hat.
Ja, definitiv. Also ich habe ihn, das war jetzt noch weniger mental beeindruckend, aber ich habe ihn gegen Kapais Baena auch aus 10 Metern Entfernung wirklich beim Match sehen können. Und das war eine deutliche Steigerung zu den Wochen zuvor, auch wenn natürlich sein Gegner jetzt nicht der größte Prüfstein war, ehrlicherweise. Ich glaube, wie schon erwähnt, trotzdem nicht, dass er die French Open gewonnen hätte. Das hat allein das Nightmatch um 3 Uhr schon verhindert, da kommen wir ja später noch dazu. Aber wie er die 2 Matches gegen Musetti und Cherundolo drehte, war sehr beeindruckend, keine Frage. Es ist bei ihm dann manchmal immer nicht sofort richtig einzuschätzen, weil er auf dem Court natürlich einen gewissen Hang zur Theatralik hat, was ja nicht verboten ist. Da ist er auch nicht der Einzige, das haben wir heute auch bei Sabalenka gesehen. Und ich habe auch immer betont, er erfindet keine Schmerzen, er macht sie halt nur gern sichtbar für alle. Daher weiß man nicht immer sofort, wie ernst es wirklich ist. Gegen Cherundolo war es ja jetzt eindeutig ernst, hast du es ja gesagt, die Diagnose. Gegen Musetti hat er ein bisschen mauseblatt halt zwischendurch einfach gewirkt in Satz 3 und dann 2 Stunden später wieder frisch. als würde er gleich zum Marathon oder so antreten. Aber es gibt halt nur ganz wenige Spieler, die so einen angeschlagenen Djokovic über Best of 5 wirklich in die Knie zwingen können. Weil der ist so schlau, wie er das einteilt, seine verbliebenen Kräfte. Das kann er wirklich wie kein anderer. Und ich habe jetzt auch mal nachgeguckt, seit der Niederlage 2018 bei den French Open hat Djokovic in 6 Jahren, also bei Grand Slams, nur noch gegen Grand Slam Champions heutige verloren. Also Sinner ist danach einer geworden und alle anderen hatten einen Grand Slam bereits gewonnen. Er verliert nicht gegen irgendwelche Top 20 Spieler. Er ist wirklich so eine Art Königsmacher. Wer ihn bei einem Grand Slam schlägt, völlig egal in welchem Zustand er ist, der ist bereit. Djokovic hat in Wimbledon gegen Alcaraz ja Ähnliches gemacht, wo er im dritten Satz auch völlig fertig wirkte, dann wieder auftrete. Gegen Sinner war es fast auch so. Auch da, dritter Satz ist er plötzlich zurückgekommen, nachdem er in den ersten 2 Sätzen, haben wir alle gerätselt, was da mit ihm los war. Und da haben halt wirklich Alcaraz und Sinner gesagt, nee, Novak, nicht mit uns. Wir schlagen dir die Tür jetzt wieder zu. Das kannst du mit anderen machen. Und das war wirklich das Beeindruckende bei den beiden. Und das können viele andere nicht. Das zu kontern, wenn Djokovic dann plötzlich sein Level anhebt, weil da sind viele dazu einfach nicht in der Lage. Und bei Grand Slams zumindest, bei ATP-Turnieren vielleicht nicht mehr so, da umgibt ihn immer noch diese Aura, aus der er auch diese Stärke zieht, das ermöglicht diese spektakulären Comebacks. Ob es jetzt in dem Fall so gut war, weil ich bin mir auch sicher, dass er schon gesehen hat, okay, der Cherundolo wackelt, sonst hätte er vielleicht aufgegeben. Und ob das ja vielleicht wäre schlauer gewesen, weil wir wissen jetzt nicht, ob er dadurch die Verletzung schlimmer gemacht hat. Wir haben Ähnliches bei Nadal gegen Fritz gesehen, Wimbledon 2022, der ja auch deutlich gehandicapt war und trotz dringendes Abraten seiner Familie immer weiterspielte mit der Bauchmuskelverletzung. Das ist nicht immer schlau, aber hat damals auch rausgezogen, wie gegen Djokovic jetzt auch. Und ja, es ist einfach für mich denkbar schlechtes Timing natürlich, weil es stehen ja jetzt noch andere große Ereignisse bevor.
Ja, das ist jetzt halt eben genau die ganz große Frage. Wann kehrt er zurück auf den Platz, beziehungsweise wann kehrt er zurück auf die Tour? Es gibt so ein bisschen widersprüchliche Berichte, ob er sich jetzt einer OP unterzogen hat oder nicht. Die L'Equipe hat berichtet, dass das der Fall sein soll, also dass er die OP schon hinter sich hat. Die Heilung soll wohl mindestens, und das müssen wir wirklich betonen, mindestens 3 Wochen betragen. Und wenn man jetzt in den Kalender schaut, du hast das angedeutet, sieht man, es sind nur noch 3,5 Wochen bis Wimbledon. Die Zeit rennt also. Und wenn wir dann noch weiter vorausschauen, dann ist natürlich auch Olympia Ende Juli nicht mehr weit. Und da steht die Goldmedaille natürlich ganz weit oben auf der Wunschliste des Jokers, was Erfolge in diesem Jahr angeht. Es steht also einiges auf dem Spiel. Was glaubst du persönlich, wie es jetzt für ihn weitergeht und was er dann priorisiert auch im Heilungsprozess jetzt?
Ja, also ganz kurz nur zu diesen widersprüchlichen Diagnosen erst, weil also nicht nur die Franzosen, sondern auch die serbischen Medien um Sascha Oshmo berichten das inzwischen und dann vertraue ich doch eher denen als irgendein Mitglied eines serbischen Olympiakomitees, muss ich ehrlich sagen. Deswegen gehe ich davon aus, dass er die OP gemacht hat. Also das für mich zeigt allein, dass er sich so schnell zur OP entschieden hat, eindeutig, was seine Prio ist. Weil sonst hätte er normalerweise, wir kennen das von seiner Ellbogen-OP damals, da hat er sich ja ein Jahr dagegen gesträubt und Eggesi hat dann auch, kam dann Ende zum Trainer aus mit Eggesi, weil der das nicht verstanden hat und ihm zur OP geraten hat. Aber Djokovic wollte ja auf keinen Fall sich unter das Messer legen und hat damit ein Jahr seiner Karriere für mich weggeworfen, weil er da eben ja, Operationen verabscheut und auf die Heilkraft seines Körpers setzte. Ich glaube, es zeigt einfach jetzt wirklich, wie wichtig ihm Olympia ist, weil er weiß, er kann keinen Tag oder Woche warten, wenn er Paris spielen will. Du hast angesprochen, im besten Fall 3 Wochen. Wir haben es bei Fritz 2021 gesehen, der hatte damals ein ähnliches Problem. Bei den French Open ist er mit dem Rollstuhl dann rausgefahren worden sogar. Wurde operiert, spielte dann Wimbledon sogar schon wieder. Aber ich glaube, das wäre extrem riskant. Das ist natürlich theoretisch möglich, aber ich glaube, in seinem Alter auch, selbst bei gutem Heilfleisch, wenn du wo ausrutschst und dir schnell mal das Knie verdrehst, dann ist, glaube ich, der Rasen in Wimbledon ja ein heißer Kandidat dafür, dass es dort passiert. Also wenn er jetzt bei 22 Grand Slams noch stehen würde, sagen wir, oder sogar einen hinter Nadal oder Federer, dann glaube ich schon, dass er es riskiert hätte. Aber jetzt wüsste ich nicht, warum würde er das jetzt dieses Risiko eingehen wollen. Ich bin mir sicher, wenn du ihm vor dem Jahr die Wahl gegeben hättest, hey, entweder 2 Grand Slams gewinnst du in dem Jahr oder Olympiagold, hätte er sich sofort für Gold entschieden. Das ist das, was ihm fehlt. Und nicht falsch verstehen, das ist natürlich maximal unglücklich gelaufen, wie schon gesagt, aber wenn man aus seiner Sicht sogar einen Silberstreif sehen will, also sofern das jetzt mit Olympia klappt, dann könnte es sogar für Paris ein kleiner Vorteil sein, dass er jetzt nicht diesen Sandrasen-Sandwechsel hat. Und da, ja, das, dann würde das vielleicht sogar für ihn am Ende gut ausgehen, aber wir müssen jetzt natürlich schon dazu sagen, dass wir jetzt gerade das Best-Case-Szenario diskutiert haben.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, 2-mal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, ich glaube schon, dass Novak Djokovic ein Mensch ist, für den wirklich jeder Titel irgendwie am Ende zählt. Aber du hast es gesagt, den alleinigen Grand-Slam-Rekord, den hat er ja bei den Herren quasi schon oder generell inne. Was ihn vielleicht noch reizen könnte, jetzt speziell bei Wimbledon, ist es eben, diesen 8. Titel zu holen, wo er halt mit Roger Federer dann auch gleichziehen würde. Aber ich glaube, wenn er das halt vergleicht, also diese Chance mit der Chance, noch einmal Olympiagold zu gewinnen bei seinen letzten, sehr wahrscheinlich letzten Olympischen Spielen oder denen, wo er das letzte Mal eine Chance auf Gold überhaupt annähernd hat, dann wird er auf jeden Fall das priorisieren. Das kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Von daher drücken wir natürlich die Daumen, dass er bis dahin wieder fit ist, wenn es dann wieder nach Roland Garros geht für die Olympischen Spiele. Es stellt sich aber natürlich nicht nur die kurzfristige Frage, Stefan, sondern auch die nach der ferneren Zukunft. Es ist jetzt halt nun mal Tatsache, dass Novak Djokovic nicht mehr der Jüngste ist und die jungen Spieler, die machen einfach Druck, wie man ja auch in dieser Woche wieder sieht. Ist das vielleicht schon so ein bisschen der Anfang vom Ende dieser Ära der Big Three, beziehungsweise auch dieser Ära Djokovic?
Schwer zu sagen natürlich, ich abschreibe auf keinen Fall. Es kann, fühlt sich definitiv gerade ein wenig so an, weil es ist ja teilweise, also beziehungsweise jetzt ist ja sogar so, dass seit 20 Jahren erstmals in einem French Open Halbfinale keiner der Big Three steht. Das ist auch ein bisschen erstaunlich, finde ich, welche Parallelen sich da zwischen den dreien da gerade auftun. Also Federer hatte sich ja echt so 20 war es bei den Australian Open ins Halbfinale, glaube ich, gekämpft, wo er auch verletzt und angeschlagen war und einige Wochen danach am Knie operiert werden musste und danach war er nie mehr der Alte. Nadals Match gegen Fritz habe ich angesprochen vor 2 Jahren, als er über die Schmerzgrenze auch ging. Seitdem ist auch nicht mehr viel passiert, was an seine früheren Erfolge erinnert. Und noch eine Parallele ist so ein bisschen diese verfluchte 37 in Anführungszeichen, weil er hat es schon mal erwähnt, ich hatte es glaube ich schon mal erwähnt, dass mit 37 Jahren ist so gefühlt immer mit den ganz großen Erfolgen Schluss. Also Federer hat seine letzten Grand Slam mit 36 Jahren und 5 Monaten gewonnen. Nadal war genau 36 Jahre und Djokovic war damals 36 Jahre und 4 Monate alt und ist ja jetzt vor kurzem 37 geworden. Wie gesagt, Bei Federer ist es von der Verletzung für mich noch eher vergleichbar mit der von Djokovic, aber natürlich hängt auch viel von der exakten Art der Verletzung ab. Wenn der jetzt wirklich nur 3 Wochen ausfällt, dann war es jetzt nicht so schlimm und dann würde er auch nicht so viel verloren haben, in Anführungszeichen. Wenn jetzt natürlich Monate ausfällt, wir wissen es ja nicht, das ist nur das, immer das, 3 Wochen sind nur das Mindeste, dann glaube ich schon, dass es zum Problem wird für ihn. Dann glaube ich, dass es schwer wird, da zurückzukommen. Wie gesagt, ist die Ausfalldauer kurz und gibt da keine Rückschläge, dann glaube ich schon, dass wir noch nicht das Letzte von ihm gesehen haben, auch was Erfolge betrifft. Und ja, und was ihm halt jetzt gerade zugute kommt, das ist, so doof es klingt, vor Olympia passiert und Olympia wird ihn so antreiben und motivieren, da nochmal Gas zu geben. Und ja, wenn das klappt, dann glaube ich schon, dass er da jetzt schon noch ein bisschen, also die letzten der letzte Erfolg von ihm, dass wir den noch nicht gesehen haben.
Trotzdem muss man sagen, es ist ja auch schon auffällig oder ungewöhnlich, dass Djokovic überhaupt ohne Turniersieg im aktuellen Kalenderjahr überhaupt nach Paris kommt. Also ich glaube, so dieser Abschiedsprozess, der setzt schon so langsam ein, aber eben noch schleichend und nicht mit voller Wucht. Ja, ich würde sagen, das soll es zu den Herren erstmal gewesen sein. Wir wollen zu den Damen noch kommen. Das werden wir heute ein bisschen kürzer halten, ganz einfach aus dem Grund, dass die Halbfinals schon kurz nach Veröffentlichung dieser Folge beginnen und dementsprechend werden viele von euch den Ausgang dieser Matches dann vermutlich schon kennen. Wir müssen aber natürlich auf die Sensationen eingehen, die aus unserer Sicht heute passiert sind. Wir hatten ja viele hatten eine Halbfinalbegegnung zwischen Elena Rybakina und Arina Sabalenka erwartet. Stattdessen kriegen wir nun ein Match zwischen Jasmin Paolini und Mira Andreeva. Die Partien haben aus unserer Sicht jetzt heute gerade erst stattgefunden. Das heißt, die Eindrücke sind noch relativ frisch. Vielleicht fangen wir einfach mal chronologisch an, Stefan, und zwar mit der Partie von Rybakina gegen Paolini. Hast du schon eine Erklärung finden können für das, was da passiert ist?
Nicht wirklich. Also ich, kurz allgemein vorweg, nur ich dachte diesmal echt, bei den Damen könnte ich recht behalten. Die Top 4 gehen alle bis ins Halbfinale durch. Ich hätte jetzt eher noch bei Goff gegen Jabeur gestern kleine Fragen, wobei ich schon auf Goff tippte, aber ich kann ja auch kurz aus dem Nähkästchen plaudern, nachdem du kurzfristig eingesprungen bist, da habe ich ja natürlich schnell noch einen ersten Plan mit groben Themen erstellt, wie wir es halt immer machen, auch mit Dennis, und da standen, habe ich halt Rybakina und Sabalenka praktisch schon als fix eingetragen. Insofern, ich glaube, Paolini und Andreeva haben das gesehen und gesagt, nicht mit uns, Freundchen. Also ich tue mich irrsinnig schwer, diese Matches zu beschreiben. Vom Matchup fand ich beide nicht ideal für die Underdogs, also Rybakina allein mit ihrer körperlichen Überlegenheit auch, also die Power, der Ausschlag, den Winkel, den sie da auch mit ihrer Größe hat, also, und das alles gegen den italienischen Flo mit aufgerundeten 1,63 Meter, also es freut mich ja total, dass es wieder so jemand wie Cipulkova gibt, der zeigt, dass da die Größe nicht die entscheidende Rolle spielt, und ja, sie hatte wirklich, also wenn man da, die innere Größe ist sowieso wichtiger und da war Paolini definitiv vorne. Im zweiten Satz ist sie mal kurz passiv geworden, aber ansonsten, was mich wirklich beeindruckte, wie sie einfach versucht hatte, auch immer, wenn sie konnte, das Heft in ihre Hand zu nehmen, zu diktieren. Es ist schwierig gegen eine Rybakina, aber Paolini hat halt nicht nur versucht, den Ball da im Spiel zu halten, bis die einen Fehler macht, sondern wirklich, wenn sie konnte, selbst attackieren, hat 22 Winner geschlagen. Natürlich hat Rybakina noch ein bisschen mehr geschafft, aber die hat halt auch 50 leichte Fehler produziert und dann geht die Rechnung halt aus ihrer Sicht nicht auf. Und ja, also deswegen ganz viel Lob für Paolini, muss aber fairerweise auch sagen, Rybakinas Auftritt gab mir einige Rätsel auf, war jetzt davor schon souverän gewirkt, hatte ich jetzt nicht kommen sehen, muss ich ehrlich sagen. Klar, anfangs erste Woche, die kühlen Bedingungen, die lagen ihr natürlich mehr, das ist kein zweifelsohne so, aber für mich allein wäre das eine schlechte Ausrede. Sie hat sich heute echt schlecht bewegt, fand ich. Auch teilweise unerklärliche Entscheidungen getroffen, wann sie auf den Winner geht und wann sie eher ein bisschen den Ball im Spiel hält. Der dritte Satz war extrem wild. Also sie ist eine der besten Aufschlägerinnen der Tour, hat im dritten Satz 81% erste Aufschläge gebracht und kassiert 3 Breaks. Also dafür habe ich überhaupt keine Erklärung. Du?
Nee. Ich habe ja ehrlicherweise auch nicht viel gesehen, weil ich da ja bei Sport1 noch war, mit anderen Aufgaben beschäftigt. Aber ja, auch allein diese Statistiken lassen einen wirklich ratlos zurück, muss man ganz ehrlich sagen. Für die italienischen Tennisfans sind es aber auf jeden Fall Festtage. Sinner ab Montag auf der 1, Paolini im Halbfinale. Also die hatten auf jeden Fall viel zu feiern. Und es hat eben auch gezeigt, dass dieser Sieg von Paolini in Dubai vor einigen Wochen, damals ja noch auf Hardcourt, beim Tausender-Event auch kein Zufall war. Ich glaube, das hatte man damals jetzt noch nicht so erwartet und jetzt auch selbst danach ja nicht erwartet, weil sie danach jetzt nicht mehr so herausgestochen ist, zumindest durch die ganz großen Ergebnisse, wie wir es jetzt haben. Aber ja, auf jeden Fall sehr beeindruckend und ich habe es ja auch eben schon gesagt, damit gerechnet habe ich auch auf gar keinen Fall. Aber das gilt eben auch für das zweite Halbfinale. Sabalenka und Andreeva sind ja im Viertelfinale da aufeinander getroffen. Ich fand, das war auch ein sehr komisches Match, um es jetzt einfach mal so platt auszudrücken. Es ging sehr viel hin und her. Am Ende dann eben mit dem besseren Ende für die 17-Jährige. Immer noch Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt, dass sie echt eben noch so jung ist. Und du hast Andreeva ja auch in Paris live gesehen. Wie war dein Eindruck von der Partie heute und vielleicht auch generell von ihr, als du ihr zuschauen konntest?
Ja, also zuerst zu heute. Ich tue mich beim Sabalenka-Match noch ein bisschen schwer mit der Analyse, was Sabalenka betrifft, weil ich habe jetzt noch nicht gehört, was ihr letztlich gefehlt hat. Also ich habe vorhin nochmal geguckt, ich habe da jetzt noch keine Aussagen gefunden. Irgendwas hatte sie ja. Zwischendurch dachte ich schon, dass es fast ein wenig Djokovic-like, wie sie sich wirklich nach jedem Ballwechsel vorne übergebeugt hat und das Gesicht verzogen hat. Und ja, ich dachte, am Ende gewinnt sie dann aber auch trotzdem, aber hat sie halt nicht die Stärke von Djokovic. Ich weiß aber noch nicht, wie gesagt, was jetzt letztendlich fehlte. Deswegen will ich sie ein bisschen fast rauslassen bei der Bewertung und mich wirklich auf Andreeva fokussieren. Gegebenenfalls kann ich es ja mit Dennis am Montag noch nachreichen, wenn wir da mehr wissen. Ich fand das Matchup für Andreeva eigentlich ungünstig. Sie hat immer bisher auch klar verloren, weil Sabalenka sie halt einfach komplett überpowern kann. Andreevas größte Schwäche, vielleicht auch ihre einzige, die mich auch eigentlich immer noch mit Vorsicht walten lässt, ob sie wirklich einen Grand Slam gewinnt. Ich traue es ihr zu, aber das ist immer noch diese fehlende Power, die macht mich immer noch ein bisschen unsicher. Also sie hat für mich ansonsten alles, wie du gesagt hast, ich habe hier in Paris ein paar Mal zuschauen können, hat eine sehr gute Beinarbeit, spielt unheimlich klug meist, verteilt die Bälle gut, antizipiert sehr gut vor allem. Also das ist wirklich auffällig, die war teilweise schon früher an Orten, wo sie einfach, bevor die Gegner überhaupt den Schlag gemacht hat. Das hat sich sehr früh erahnt. Das war auch heute gegen Sabalenka wieder so. Und dann hat es halt Conchita Martinez, ihre Trainerin, ja noch geschafft, dass sie jetzt ein bisschen die Emotionen besser in den Griff hält, weil ich habe sie auch gegen Goff im Vorjahr, war es, glaube ich, gesehen. Da ist sie komplett ein bisschen Mejuge geworden und hat sich da ein bisschen ja rausbringen lassen und ist wirklich ein bisschen durchgedreht. Ja, sie hat ja auch mal gesagt, dass Nadal und Federer ihre Idole wären und sie Murray zudem noch so schön fände. Aber, auch wenn sie ihn da jetzt noch nicht erwähnt hatte, von Djokovic guckt sie sich, glaube ich, mentale Tricks ab. Also als sie gegen Gracheva teils Buhrufe kassierte, beziehungsweise auch Jubel für ihre Doppelfehler. Da habe ich mich sogar mit dem Franzosen deshalb angelegt, aber das erzähle ich ein anderes Mal, glaube ich. Da hatte sie sich dann einfach vorgestellt, dass die Leute ihren Namen rufen würden statt ihrer Gegnerin. Und sowas Ähnliches hat ja Novak Djokovic erzählt, dass er bei in Wimbledon gemacht hat, als er immer gedacht hat, ja, die rufen nicht Roger, sondern die rufen Novak. Und ich dachte aber heute echt bei Andreeva, der erste unglücklich verlorene Satz würde sie brechen. Und das war halt gar nicht der Fall. Sabalenka hat dann auch spät im dritten Satz ein bisschen ihre Gegenwehr gesteigert und schon da hat man schon gemerkt, okay, die will es jetzt. Und da hat Andreeva echt beeindruckend dagegen gehalten, nicht locker gelassen und dann der Matchball mit so einem eiskalten Lob, das war schon cool. Und also da musst du schon mit 17 schon sehr cool drauf sein, den so zu versenken. Und sie hat ja wieder gemeint, der nächste mentale Trick, sie hat vergessen, wie es steht und sie dachte, es wäre einfach ein Breakball gegen sie. Mich würde das zwar immer noch nervös werden, aber gut. Ich bin auch kein Grand Slam-Halbfinalist. Sie ist auf jeden Fall jetzt die jüngste Grand Slam-Halbfinalistin seit Martina Hingis 1997, was ich schon krass finde. Ja, und dazu noch stolzes Mitglied in meinem Draft-Team. Das werde ich dem Dennis aber dann Montag wieder unter die Nase reiben.
Ja, stark auf jeden Fall vorhergesagt. Du hast gesagt, die Emotionen im Match hatte sie gut unter Kontrolle. Danach hat sie ihn dann doch ein bisschen freien Lauf gelassen. Da war sie dann nach dem Matchball doch relativ angefasst, aber ist ja auch wirklich ein großes Erlebnis gewesen für beide. Also Paolini und Andreeva war es ja das beste Grand Slam oder war das beste Grand Slam-Ergebnis vorher ein Achtelfinale. Also das ist schon doch nochmal ein deutlicher Sprung. Aber was wir, glaube ich, so oder so festhalten können, wer auch immer dieses Halbfinale gewinnt, die Spielerin wird nicht als Favoritin ins Finale gehen, denn diese Rolle hat immer noch insgesamt Iga Swiatek inne, die hier den dritten French Open-Titel in Folge feiern könnte. Es gab einen Moment in Runde 2, da ist sie ordentlich gestrauchelt und das war in der zweiten Runde eben gegen Naomi Osaka. Aber ab dem Moment als sie sich da zurückgekämpft hat und den Matchball verwandelt hat, war mir irgendwie klar, okay, die holt den Titel wieder. Und ich glaube da auch immer noch dran, das nur als kleiner Spoiler für meine Tipps, die gleich noch anstehen. Du hast Swiatek auch live gesehen in Paris. Wie hast du sie wahrgenommen in dem Turnier?
Ja, das war sogar das Match gegen Osaka. Da war ich einer der Glücklichen im Stadion. Ja, muss keinem erzählen, wie nah sie da an der Niederlage stand. Aber was ich da noch betonen möchte, weil bei solchen Wänden ja gerne immer der Fokus auf die Spielerin liegt, die es aus den Händen gegeben hat. Klar wurde Osaka da auch ein wenig nervös. Sie hätte auch einfach einen Ass servieren können, dann wäre es fertig gewesen beim Matchball. Aber Swiatek hat das echt gut gemacht. Und das ist diese neue Qualität bei ihr. Da habe ich schon mal angesprochen. Ich finde wirklich, sie gewinnt immer öfter Matches, in denen sie Probleme hat und sich durchbeißen muss, wo sie früher einfach ja, schnell mal einen Faden verloren hat und dann auch das Match. Und es hilft natürlich, dass ihr Ausschlag sich deutlich verbessert hat. Der wurde ja in der Saisonpause haben sie da ein bisschen rumgearbeitet und rumgedoktert. Und das zahlt sich jetzt schon aus. Und da finde ich auch, klar, jetzt haben Sabalenka und Rybakina das Halbfinale verpasst, aber da sehen wir gerade bei den Damen in abgeschwächter Form schon ein bisschen was wir bei dem Big Four der Herren über lange Zeit gesehen haben. Die vier machen sich gerade gegenseitig stärker, weil sie sich antreiben und ja, zwingen, an Dingen weiterzuarbeiten und sich zu verbessern. Auch eben eine Swiatek muss das machen und vielleicht stößt eine Osaka bald da wieder rein. Und aber dieses Match hat Swiatek auf alle Fälle stärker gemacht, da bin ich bei dir. Und seitdem habe ich auch das Gefühl, auch Spoiler, aber es wird schwierig, jemand anders zu tippen, muss ich ehrlich sagen. Nach heute noch umso mehr. Also dieses Swiatek ist für mich heute fast mit die größte Gewinnerin. Nicht, dass ich sonst an ihren Sieg gezweifelt hätte, aber da hätte ich noch irgendwie eine theoretische Welt gesehen, in der vielleicht Rybakina mit der Vorgeschichte, weil sie im direkten Duell immer ganz gut aussah, auch mal auf Sand, so eine kleine Blockade bei Swiatek ausgelöst hätte, aber. Also so sehe ich das nicht. Ich glaube zwar schon, um aufs Match mit Goff zu kommen, dass Goff es besser gelingen wird, zumindest einen Satz eng zu gestalten, vielleicht auch mehr, vielleicht geht er in den Tiebreak, aber ich tue mich schwer zu sehen, wie sie gewinnen kann. Die Taktik mit ihrer Loopy-Vorhand da, wie andere, die reicht gegen andere, aber ich glaube nicht, dass die gegen Iga Swiatek auf dem Philipp Chatrier reichen wird. Sie wird es versuchen müssen, ein bisschen wie in Rom, da war sie ja sehr aggressiv unterwegs. Ich glaube, dass sie das versuchen muss, um Swiatek da ein bisschen hektisch werden zu lassen. Normalerweise setzt Goff ja eher auf ihre Athletik, wo sie überlegen ist vielen, aber das jetzt, den Ball lang im Spiel zu halten, reicht halt gegen Swiatek nicht. Und deswegen muss sie da ein bisschen ihr Spiel anpassen. Und ich weiß halt nicht, ob diese aggressive Spielweise, was eben nicht ihre Art, natürliche Art ist, lange genug funktionieren kann, ob sie die lang genug durchzieht. Sie braucht einen großartigen Aufschlagtag, das ist auch klar. Also mit 10 Doppelfehlern darf sie nicht ankommen, wie es vor einigen Wochen war. Aber da hat sie sich zuletzt ja deutlich verbessert. Hat jetzt auch über 200 km/h regelmäßig serviert. Dann kann natürlich schon was gehen. Aber ich denke da jetzt eher an maximalen Satzgewinn als mehr. Oder traust du ihr vielleicht mehr zu? Also hast ja schon angedeutet, was deine Siegertipps sind.
Ich traue ihr nicht mehr zu, als das, was du gesagt hast. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es gar nicht mal so eng wird, ist aber auch ein reines Gefühl. Das hätte sehr eindeutig mit 10-1 für Swiatek, aber gut, über einen möglichen Sieg haben wir ja jetzt auch gar nicht geredet, ehrlicherweise. Die beiden sind im Halbfinale von Rom vor einigen Wochen schon aufeinander getroffen. Da konnte Goff ein bisschen besser mithalten als in vorherigen Partien. Vielleicht konnte sie daraus ein bisschen was mitnehmen, aber wie du sagst, ich glaube, es wird auf den Ausschlag ankommen, auf die Vorhand ankommen. Und trotzdem wird es am Ende meiner Meinung nach deutlich nicht reichen. Damit kommen wir dann zu den Tipps. Du hast es gesagt, unsere Siegertipps haben wir jetzt schon vorweggenommen. Das Halbfinale dementsprechend bei Swiatek gegen Goff dann eben auch. Die große Frage ist natürlich wirklich, wer jetzt noch ins Finale einzieht. Es fällt mir echt ein bisschen schwer, weil ich eben gerade von Paulini nicht so richtig viel gesehen habe in diesem Turnier. Sie und Andreeva haben ja auch doch relativ unterschiedliche Spielstile. Du hast es schon vorhin zusammengefasst. Andreeva bewegt sich auch ganz gerne mal in der Defensive. Paulini kann durchaus auch gut die Ballwechsel mal diktieren. Andreeva aber auch, wenn sie das Selbstvertrauen in dem Moment hat. Für beide ist es eben eine ganz neue Erfahrung, dieses Grand Slam Halbfinale. Ich setze jetzt einfach mal auf Paulini, weil sie eben doch schon ein bisschen mehr Erfahrung auf der Tour generell hat, aber ich glaube, das ist wirklich vielleicht ein 50-50-Ding. Ich bin gespannt, was du sagst.
Ich habe mir auch Stichworte aufgeschrieben und da steht echt 50-50. Erfahrung spricht für Paulini mit 28 Jahren. Also das sind so ein bisschen die Punkte, wo du sagst, ich glaube, der zweite Aufschlag ist für beiden ein Problem. Da können beide richtig gut attackieren. Da tun sie sich, glaube ich, wenig. Aber mich hat schon Andreeva beeindruckt, wie sie da auch cool geblieben ist. Und es ist nicht leicht, gegen eine angeschlagene Spielerin zu sehen. Wie gesagt, das haben wir bei den Herren jetzt öfter gesehen. Das hat Cerundolo noch einmal mehr unterstrichen, dass das schwer ist, auch wenn der Gegner sich zwei Sätze fast keinen Schritt bewegt. Und ich will jetzt einfach kommen, ich muss zu meiner Spielerin halten. Dann sage ich einfach, Andreeva schafft das Finale.
Okay, das halten wir so fest und schauen, wer recht behält oder ob wir uns beide in die Nesseln gesetzt haben. Start der Halbfinals am Donnerstag um 15 Uhr, das nur als Service-Hinweis, falls ihr die Folge doch noch vorher hören solltet. Klingt jetzt alles schon so ein bisschen nach Abschied hier gerade, aber ein Thema haben wir in der Tat noch auf dem Zettel. Das ist eines, das viel diskutiert wurde, und zwar auf mehreren Ebenen. Gemeint sind die Spielansetzungen. Da gab es einige Beschwerden, auch von den Spielern selbst teilweise. Ons Jabeur beispielsweise eine, die sich da geäußert hat nach ihrer Viertelfinalniederlage gegen Coco Gauff. Das Match hat um 11 Uhr Vormittag stattgefunden. Jabeur hätte sich allerdings eine Ansetzung in der Night Session gewünscht. Und ich glaube, sie ist nicht die einzige weibliche Spielerin, die diesen Wunsch innerlich hatte in den vergangenen anderthalb Wochen. Denn es hat tatsächlich kein einziges Damenspiel in der Abendsession stattgefunden. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Stefan, da du ja auch die Eindrücke von vor Ort noch hast, aber ich kann Jabeurs Ärger da durchaus nachvollziehen, ehrlich gesagt.
Ja, durchaus, wobei ich die Night Session gar nicht als größtes Problem finde. Also als Ticketbesitzer hatte ich natürlich immer besonderes Interesse zu schauen, wer spielt wann und wo, um auch zu sehen, ja, was sind meine Courts, wo kann ich noch hin, und da habe ich natürlich auf die Spielpläne geachtet, auch auf die Zuschauersituation muss man vor Ort ganz genau achten, weil man muss seine Toilettengänge in Paris gut planen, sonst kann man nämlich 45 Minuten damit verlieren. Deswegen fiel mir natürlich schon auf, dass die Damen, was ich als größtes Problem finde, quasi immer um 11 Uhr oder im Châtrier dann um 12 Uhr teils angesetzt wurden als erstes. Das finde ich zum Beispiel noch ein größeres Problem als die Night Session. Châtrier waren es ja sogar oft die ersten beiden Matches, so nach dem Motto, ja, bringen wir die Frauenmatches mal hinter uns und dann geht dann das richtige Tennis los. Das hat mir nicht so gefallen. Man muss ehrlich sein, auch ich habe mir wirklich vor Ort mindestens so viele Damen- wie Herrenpartien angeschaut. Und ja, mit Ausnahme Świątek gegen Osaka, wo es dann auch erst aber im dritten Satz richtig voll wurde. Und Jabeur teilweise mit ihren vielen tunesischen Fans und natürlich Französinnen, das ist eh klar. Aber ansonsten sah es oft auch bei den Damen-Matches nicht sehr gefüllt aus, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe mich da dann immer gefreut, weil ich dann nicht so eingepfercht war und da oft viel Platz hatte, aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache, und das ist dann auch, am Samstag war es besonders krass, als Struffi da gespielt hat gegen de Menor, da war um 10:30, 30 Minuten vor Matchbeginn bereits das Stadion komplett überlaufen, die Leute standen in Fünferreihen dahinter, eine Schlange über 100 Meter war noch. Und natürlich waren da besonders viele Deutsche dabei, deswegen auch erklärbar, aber es waren auch sehr viele Franzosen, wie ich gehört habe, darunter. Und gleichzeitig spielt halt auf einem anderen Court, auf einem größeren sogar, Australian Open-Finalistin Qin Wencheng. Und da sind beim Matchbeginn, also 30 Minuten später, vielleicht 50 Zuschauer anwesend. Und wirklich 90% war da leer. Das ist dann schon ein bisschen schade und traurig, aber es ist halt eine Frage auch von den Verantwortlichen, finde ich, ob man dann einfach versucht, die Menschen dafür zu begeistern. Ein bisschen mehr für die Damen auch, was jetzt nicht zum Lasten der Männer gehen soll und muss. Oder man versucht einfach nur seine eigenen Annahmen bestätigt zu kriegen, weil dann machen sie es richtig mit den Ansetzungen. Weil 11 Uhr ist normal einfach der Todeskurs für ein Match, was die Atmosphäre betrifft, wenn es nicht gerade Samstag ist und tausende Deutsche auf der Anlage sind. Aber das ist halt ein größeres Problem für mich bei den French Open. Du hast beim Châtrier dazu so, die ganzen unteren Plätze sind da oft frei, weil da gibt es die Tickets mit Package, mit Lunch-Package. Sprich, die kriegen dann auch noch was zu essen mittags. Also die sind ganz bewusst da nicht anwesend, wenn diese Matches stattfinden. Also du setzt praktisch absichtlich ein Match dahin, wo du weißt, okay, da ist eh keiner unten da. Das finde ich schon kritisch. Und Night Session hast du erwähnt, das ist natürlich auch so. In den Vorjahren hat es wenigstens noch ein Match gegeben, in dem Jahr gar keins. Natürlich kann man damit kommen, Best of 5 versus Best of 3, finde ich auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, aber wenn man das halt immer als Top-Match des Tages oder Primetime-Zeitfenster verkauft, dann muss ich schon hinterfragen, warum denn zum Beispiel zumindest Świątek gegen Osaka nicht das Top-Match war und da dann Sinner gegen Gasquet angesetzt wurde. Das, klar, ich verstehe schon, er ist Franzose, aber ansonsten, wie gesagt, Sinner stört mich nicht, das wisst ihr. Mir geht es darum, dass aber ein Sinner gegen Gasquet, dass für alle klar war, dass das ein einseitiges Dreisatzmatch wird, weil der eine einfach deutlich besser als der andere ist, während beim anderen halt zwei Grand Slam Champions mehrmalige gegeneinander spielten. Trotzdem ist es natürlich so, die Preise für die Night Sessions sind oft sehr anspruchsvoll, um es mal nett zu formulieren, und natürlich versuchst du da oder bist du da mit den Herren Best of Five auf der sicheren Wahl, weil du mindestens drei Sätze kriegst, während du halt bei Świątek schnell mal Gefahr läufst, dass das Ding in 40 Minuten durch ist. Für mich ist es trotzdem aber ein bisschen zu leicht gemacht von den Verantwortlichen manchmal, und ich finde auch, dass sie sich bei den Damenansetzungen manchmal auch nicht so Mühe geben. Also ich habe es dir ja auch mal gesagt, also Samsonova, Bronzetti, Damen, Samstag auf Longlen, das war so eine Entscheidung, da habe ich 5 bessere Damen-Matches gesehen, also von Rangliste, von Nationalität der Zuschauer, die anwesend waren. Das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht, und da würde ich mir ein bisschen mehr Mühe wünschen.
Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Klar, ist es immer auch eine Frage des Interesses. Letztendlich wollen sie ja auch Geld verdienen, die French Open. Und wenn es dann eben mehr Anreiz bietet, Tickets zu kaufen, wenn ein Herrenmatchabend stattfindet für die Night Session, dann versteht man das vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen.
Ja, wobei ich da aber kurz einhaken möchte, ja. Genau, die Tickets sind natürlich alle schon verkauft. Also das waren ja 800.000 ja, okay, wegen Nadal, ja. Und die haben sie alle schon verkauft. Und da sie immer Resale-Gebühren einbehalten, hätten sie sogar einen Vorteil, wenn die Leute es ein Resale geben. Insofern muss das jetzt nicht das Totschlagargument sein, weil, wie gesagt, die Tickets waren alle komplett ausverkauft.
Okay, das mit dem Resale wusste ich nicht, das hätte ich jetzt sonst nämlich gesagt, aber dann hast du da natürlich absolut recht. Aber um daran anzuschließen, es ist natürlich, das mit den Annahmen bestätigen war von dir, glaube ich, ein guter Punkt, weil so hat man ja auch gar keine Chance, irgendwie das Interesse an Damen-Matches überhaupt zu steigern oder an Damen-Tennis generell, ja. Wenn du die Matches auch immer ansetzt, nicht nur, wenn die Leute beim Mittagessen sind vor Ort, sondern auch die es im Fernsehen gucken, bei der Arbeit sind und davon nichts mitbekommen. Also das ging ja selbst mir so, und ich arbeite in einer Sportredaktion, ne? Also das ist schon dann schon ein bisschen traurig, und da hast du ja auch kaum Gelegenheit, dann ein Gefühl für diese Matches und auch die Rivalitäten zu entwickeln. Also von daher, ich möchte jetzt auch nicht unbedingt tauschen mit denjenigen, die Ansetzung da machen müssen, aber wenn du halt 11 Tage hast und die Quote der Damen-Matches abends liegt dann eben bei 0%, dann läuft da trotzdem meiner Meinung nach einfach was falsch. Trotzdem, das war auch gar nicht der einzige Kritikpunkt, der im Zusammenhang mit den Ansetzungen aufkam. Wir hatten schon mal das 5-Satz-Match von Novak Djokovic gegen Lorenzo Musetti vorhin erwähnt, das erst um 3.07 Uhr zu Ende gegangen ist. Das war natürlich ein Extremfall, aber es gab durchaus einige Partien, die erst nach Mitternacht zu Ende gegangen sind. Hast du die Ansetzung mit Blick darauf auch als problematisch wahrgenommen, oder hat dich das jetzt persönlich eher weniger gestört?
Ja, doch. Also mich hat es natürlich schon betroffen. Also ich habe mich ja erst auch gefreut, dass irgendwie noch ein Match auf Longlen gelegt wurde, aber am Samstag waren es dann 6 Matches. Teilweise war es natürlich angefangen im ersten Satz, aber da hatten sie echt noch Dusel, wie es verlaufen ist auf dem Longlen. Also Auger Aliassime gegen Shelton ging dann super schnell, weil Shelton völlig von der Rolle war und irgendwas mit der Schulter hatte. Das hätte 1 bis 2 Stunden locker länger gehen können. Auch später Kies gegen Navarro war kurz davor, einen dritten Satz zu gehen. Dann können wir da auch noch mal eine Stunde draufrechnen. Und Rüd war am Schluss auch noch mal recht schnell fertig. Also wirklich, da hätten wir auf Longlen am Samstag auch leicht bis 4 Uhr landen können. Und das war von den Ansetzungen, finde ich, sofort vorhersehbar. Wir haben ja beide da geschrieben. Ich habe dir auch geschrieben. Also ich rechne damit, dass wir hier bis 2 oder 3 Uhr sitzen. Und da bist du halt als Zuschauer, da hast du halt noch 100 Leute da. Und das macht keinen Sinn, weil, wie gesagt, wer kann sich das anschauen? Klar, es war jetzt ein Samstag, da musst du am nächsten Tag nicht arbeiten, aber irgendwo ist es trotzdem grenzwertig, auch wenn du am nächsten Vormittag wieder da bist. Aber klar, da spielen ja nur die Damen um 11 Uhr, da kann man ja ausschlafen. Also das ist ja so ungefähr das Nächste, dass du da auch schon mal einfach sagst, ja egal, um 11 Uhr setzen wir dann die Damen an, dann passt schon. Ich fand das nicht gut, und es war ja auch durchaus unter der Woche öfter mal so, dass es bis nach 1 Uhr ging, und es waren halt nicht nur die Night Session Matches. Klar war es Pech mit dem Wetter, aber trotzdem, ich finde irgendwie alles nach Mitternacht schon grenzwertig, weil klar, also wenn du unter der Woche bist, wie gesagt, mit Arbeit ist ein Problem als Zuschauer. Ich traf einen indischen Fan, der angereist ist, habe mich mit dem unterhalten. Der hatte Night Session Tickets für Djokovic Musetti und sollte am nächsten Tag um 9 Uhr im Flieger sitzen, also um 7 Uhr am Flughafen sein. Also ich weiß nicht, ob er entweder gar nicht geschlafen hat oder das Match vorher verlassen musste, aber irgendwas, also ganz kann ich mir nicht vorstellen, dass er es gesehen hat. Am schlimmsten ist es trotzdem noch für die Spieler. Also das Turnier von Djokovic war danach für mich vorbei. habe keinen Weg gesehen, wie er das gewinnt. Also das hatten wir auch schon bei anderen, wie bei Medvedev, der hat da auch schon mal bis 3 bis 4 Uhr gespielt und war dann, ich weiß nicht, ob es das Match direkt danach war oder spätestens 2 Matches danach, einfach komplett am Ende. Es haut deinen kompletten Biorhythmus durcheinander. Du gehst ja nicht um 3 ins Bett als Spieler, sondern dann um 6 oder 7 nach allen Medien und Regeneration und was du da noch alles machst. Und wer guckt sich ein Match auch zu Hause am Fernseher bis 3 Uhr an, wenn es jetzt nicht gerade sein absoluter Lieblingsspieler ist? Also es ist jetzt für mich nicht das größte Problem, was Tennis hat. Und klar, mit Zeitverschiebungen kann es dann auch mal gut sein, hey, Australian Open gehen bis 3 Uhr, dann können wir uns das gemütlich mittags oder was angucken. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Und für mich würde Tennis bis Mitternacht reichen. Irgendwann finde ich schon, dass man eine Grenze ziehen sollte, vor allem, weil es halt jetzt mehr Courts mit Dächern gibt. Also man kann in der Regel dieses Problem, dass da manches Matches in den nächsten Tag geschoben wird, recht gut aufholen. Oder man macht einfach mal dann um 10 Uhr einen Start. Ja, ist natürlich Zuschauer, aber wie gesagt, das muss man halt dann diesen Tod sterben, bevor man immer um 3 Uhr, weil da ist auch keiner mehr da.
Für den Rest dieses Turniers wird das jetzt aber natürlich kein Thema mehr sein. Wir hoffen stattdessen auf spannende Themen, die sich aus dem sportlichen Geschehen auf dem Platz noch ergeben an den letzten Turniertagen. Und was dann noch passiert ist, das wirst du dann ja wieder mit Dennis am kommenden Montag auch besprechen, richtig, Stefan?
Genau, Sophie, vielen Dank fürs Einspringen. Wir hören dich sicher auch mal in Zukunft wieder. Werde auch wahrscheinlich in dem Jahr nicht bei jeder Folge dabei sein können, aber mal schauen. Genau. Und ansonsten danke fürs Zuhören und bis Montag.
Da also auf jeden Fall reinhören. Bis dahin noch viel Spaß mit den French Open und ciao.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut, Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.